Morgen. Ich habe mal meine Schreibtischbibel mitgebracht, weil ich da so reinschreibe. Wieso sind Dinge so, wie sie sind? Da baut man einen Stall, dann nagelt man da Dachpappe drauf, einen ganzen Tag und noch einen Tag und dann kommt einmal Wind und dann ist da keine mehr drauf. Und dann tritt man sich wieder hin und dann nagelt man die wieder drauf, weil ja die Schafe auf einmal bis zu den Knien im Wasser stehen. Ja, also ungefähr. Aber wenn Gott keine Fehler macht, dann ist das einfach so. Dann war dieser Sturm irgendwo für gut. Ich habe euch ja schon mal die Story erzählt von mir, von diesem Zeltlager, wie das Zelt wegflog und alles. Und ich dadurch von großen Dummheiten bewahrt worden bin. Da sind Schäden entstanden bei anderen Leuten, da sind Keller vollgelaufen. Ich sehe das so, dass dieser Sturm wegen mir sein musste. Warum muss das ganze Mittelmeer in Bewegung gehen? Warum muss die ganze Ladung über Bord geworfen werden, nur damit Jona ins Wasser geworfen wurde? Vielleicht sind da auch Leute ertrunken oder Schiffe untergegangen. Keine Ahnung. War das ganze Mittelmeer in Bewegung nur wegen Jona? Wofür ist so ein Sturm? Dass vielleicht jemand zum Herrn findet? Das, keine Ahnung. Lassen wir ihn das doch einfach richtig machen und dann ist das so. Auch wenn uns das unangenehm ist. Mir gefällt das auch nicht, wenn es ums Haus rum pfeift und die Ziegel alle brrrr übers Dach machen und du liegst da unten drunter und denkst, naja. Und morgens um sieben macht es dann brrrr, 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 denke ich, oh, jetzt fliegen sie alle runter. War beim Nachbar Sperrmüll, haben die das ins Auto geworfen. Die Gedanken sind frei, ja. Aber in dem Moment bin ich aufgestanden, habe mal aus dem Fenster geguckt. Liegen sie jetzt auf der Straße oder irgendwas? Aber da war nur der Kettenbach, der war am Arbeiten und war alles in Ordnung. Ich habe das Ganze mal überschrieben, oder beziehungsweise es hat mich eine Freundin in der Mail daran erinnert, dann so einen Satz hier und dann fiel mir das wieder alles so klack, klack ein und dann kam das wieder so. Ich habe da hingeschrieben, deine Vergangenheit ist nicht deine Zukunft. David. Wir reden heute über 1. Samuel 16 und 17 und aus Zeitgründen werde ich nur einige Verse zitieren. Ihr kennt diese ganze Geschichte alle, wie Samuel kommt und aussucht. Und wie Eliab, der Erste, kommt, ein Riese, ein Krieger, ein starker Protz und der kriegt dann gesagt, jetzt, du nicht. Dann kommt der Zweite, Schumacher und so weiter, war der Dritte und wie sie alle hießen, 7 Stück da. No, no. Dann haben die Jungs sich angeguckt. Ja, dann war's das wohl. Und dann muss der Samuel fragen, ist da nicht noch einer? Und dann sagt der eine, ach ja, der Kleine ist ja auch noch draußen bei den Schafen. Da ist ja noch einer. Den hatten die komplett vergessen. Der Isai hatte gesagt, hol mal alle deine Söhne. Und dann schicken sie und holen den Kleinen. Und dann ist der das. Wow. Wie muss ich denn der David vorgekommen sein? Hier spiele ich doch eigentlich gar nicht richtig mit. Ich bin doch hier das fünfte Rad am Wagen. Mich haben die doch abgeschoben. Hier draußen bei den Ziegen und bei den Schafen. Aber der hat diese Zeit genutzt, da draußen bei den Ziegen und bei den Schafen. Und dann schickt sein Vater ihn an die Front. 17, Vers 28. Da kommt er dann an und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David. Und er sagte, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Und wem hast du denn jene paar Schafe in der Wüste überlassen? So ein richtiger Anpfiff. Der kommt da hin, und dann kriegt er gesagt, was willst du überhaupt hier? Du hast überhaupt nichts hier zu suchen. Und dann dieses eine Wort, was den so richtig klein macht. Diese paar Schafe. So, hä? Das ist doch gar nichts, wo du drauf aufpasst. Das sind doch nur ein paar Schafe. Ja, mach dich wieder dahin bei die paar Schafe. Wie oft kriegen wir das denn gesagt, so runtergemacht? Ja, bleib da ruhig sitzen, alles gut. Mach nur nicht mehr. Ja, aber David ist da ganz anderer Meinung. Er erinnert sich, was er schon alles mit Gott erlebt hat. Und in der Bibel lesen wir nicht nur über David, dann wäre es eigentlich nur ein Geschichtsbuch, eine tolle Geschichte wie Superman oder so irgendwas, ISG-9-Kämpfer. Nein, wir lesen auch von David. Und David offenbart sich. David zeigt, was er kann und was er eigentlich drauf hat. Im Psalm 57, Vers 8, da steht, oder das ist die Geschichte von dem Psalm, wo er vor Saul fliehen musste und dann in dieser Höhle war und so weiter und so fort. Und dann sagt er, einen der wichtigsten Verse von ihm, wach auf meine Seele. Haben wir uns das auch schon mal gesagt? Ey, meine Seele, jetzt wach auf. Jetzt habe ich so viel Negatives um die Ohren gekriegt. Ich kriege nur einen übergebraten. Auf der Arbeit, in der Gemeinde, überall. Alles langt nicht, alles ist nicht richtig, alles genügt nicht. Es werden ständig Anforderungen an mich gestellt. Das könntest du ja auch noch machen und das könntest du tun. Und er lässt sich nicht von diesem Negativen nach unten ziehen. Steh auf, bevor man dir sagt, dass du gewollt bist. Steh auf, bevor du im Leben an dem Punkt stehst, an dem du gerne stehen würdest. Steh auf, bevor du die Lösung auf dein Problem siehst. Steh auf, bevor du Wunder erlebst. Der David hätte doch da sagen können, okay, hier habt ihr euren Fraß, ich gehe jetzt wieder zurück zu den Schafen. Der hatte aber ein Selbstbewusstsein. Der hatte das Kämpfen gelernt, als er den anderen da gesagt hat, hier, wenn einer kam, dem Löwe, dem habe ich den Kopf rumgedreht, ja, dem Bär, dem habe ich das Fell abgezogen. Keine Chance hatten die. Ich kann kämpfen, ich weiß, wovon ich rede. Und wenn man die Geschichte weiterverfolgt, hat er nicht nur bei den Schafen gesessen und Lieder gedichtet und Harfe gespielt, sondern der hat auch geübt. Der konnte kämpfen. Und das sehen wir nachher noch. Ja, der hat nicht einfach nur da gesessen und hat gedacht, naja gut, Schaf 1 geht jetzt nach rechts, Schaf 2 geht nach links, okay, dann ist in der Mitte ein Platz, da kann ich jetzt durchgehen. Nein, der hat sich wirklich damit beschäftigt. Und er hat auch von diesen Schafen gelernt. Von Schafen kann man lernen, die sind gar nicht dumm. Das ist eine völlig falsche Behauptung. Die haben nur eine sehr geringe Orientierungsfähigkeit. Das stimmt. Man mit einer Scherte zieht und die sind jetzt wie um diese Zeit am Lammen. Wenn man nicht aufpasst, wir hatten jetzt Lamm, die hatte Zwillinge. Eins hat sie geschnuppert und das war ihrs. Und das zweite, das war irgendwo im Gewühl weg. Und das hat ganz schön Zeit gedauert, bis die das akzeptiert hat. Das sind Schafe halt eben Schafe. Gestern Abend guckte da ein Kopf raus und ein Beinchen und es kam nicht und es kam nicht. Und dann mussten wir dann irgendwann helfen, damit es überhaupt auf die Welt kam, bevor es tot ist. Ja, und da liegt das Schaf da und macht keinen Schnuff. Das sagt man, meh, omo, das ist halt eben ein Schaf. Ja. Aber es hat genauso Schmerzen wie ein anderes Tier auch. Es kann sich nur nicht so ausdrücken. Deswegen ist es aber nicht dumm. Ja, das weiß ich schon zu helfen. Und der David, der hat die genau beobachtet. Wenn man nachher sieht, wie er strategisch vorgeht und so weiter, der hat schon was gelernt von denen. Und ein Hirte ist schon ein super Job. Der muss nämlich wissen, wo man hingeht. Weil da waren nicht so grüne Wiesen wie hier, wo man einen Zaun drumherum macht, jetzt fressen wir 14 Tage und dann machen wir einen neuen Zaun. Der musste jeden Tag was Neues suchen. Und er musste auch sehen, dass eine Vielfalt da war. Die konnten nicht nur das eine Gras fressen. Die mussten Kräuter fressen mal und mal das fressen und mal was Bitteres und mal zu Salz. Das war eine richtig tolle Aufgabe für einen Hirten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist in unserer Zeit komplett weg. Die meisten wissen gar nicht, was das für eine Arbeit ist. Und er hatte da auf dem Gebiet ein Selbstbewusstsein erlangt, was schon gewaltig war. Und als er gesalbt wurde, da kam der Geist Gottes über ihn. Als wir uns bekehrt haben, war da nicht auch irgendwas mit dem Geist Gottes? Haben wir den nicht auch erfahren? Ist ja auch so, wie er wurde gesalbt. Wir wurden von Gott erkauft und berufen und in dem Moment waren wir Empfänger vom Heiligen Geist. Und er hatte diesen Geist. Er hatte dieses Selbstbewusstsein. Was ist denn Selbstbewusstsein? Für mich ist das, sich dessen bewusst sein, dass man selbst nicht die Antwort haben muss, sich aber dessen bewusst sein darf, dass Gott sie hat. Wenn ich das verinnerlicht habe, dass ich das nicht muss, aber weiß, dass ich einen habe, der es kann, und dieses Selbstbewusstsein hatte David, uneingeschränkt. Was haben wir nicht alles? Er war beleidigt worden, zurückgewiesen worden. Wie geht es weiter mit David? Wie gesagt, da könnte man jetzt so eine ganze Bibelwoche drüber machen, die einzelnen Stationen immer alle ausleuchten. Aber ich glaube, aus ist meine Sicht, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Wie fange ich an? Wie erkläre ich es? Ich habe sehr viele sehr gute Predigten hier gehört. Und auch anderswo. Aber so richtig was gebracht, haben die mir nichts. Ich habe die ganze Bibel durchgelesen, von vorne bis hinten. Aber so richtig was gebracht, hat das mir nicht. Ich wollte die Bibel einfach mal lesen. Schon Jahre her. Ich wollte die einfach mal lesen, von vorne bis hinten einfach mal durchlesen. Jeden Tag 4 Kapitel, schaffst du das in einem Jahr. Was mir etwas gebracht hat, wenn Dinge mich angesprochen haben und ich habe sie gekaut, ich habe sie verarbeitet und ich habe sie verinnerlicht. Sie sind ein Teil von mir geworden. Ich habe mich früher oft, vielleicht auch heute noch, geärgert, warum bist du nicht auf eine Bibelschule gegangen? Super, ist eine Bibelschule. Man lernt viel, man lernt Zusammenhänge. Aber ich glaube, viel wertvoller ist, wenn ich mir die Dinge selbst erarbeite. Und das ist ein Kampf. Das ist nicht einfach. Wenn ein Wort aus der Bibel, ein Vers oder ein Abschnitt einem anspricht, mit Gott darum zu ringen, was willst du mir persönlich damit sagen? Was bedeutet das für mich? Was sagt das für mich aus, nicht für andere? Wenn man den Zusammenhang kennt und so weiter, ist alles gut. Aber wenn ich mich dann damit beschäftigt habe und das ein Teil meiner Gene geworden ist, dann geht das auch nie mehr weg, das kriegt auch keiner mehr raus. Was nutzt das, wenn ich 1000 Bibelverse an der Wand hängen habe und lese die, aber die nichts in mir drin bewirken? Das sind alles schöne Verse, da kann ich auch andere Verse hinhängen, die sind auch schön. Ja, ich muss sie für mich haben, die müssen mir ins Herz gebrannt sein, es muss ein Teil von mir sein. Dann macht dieser Vers einen Sinn für mich. Und nochmal, es sind nicht alle Verse für mich, es sind nicht alle Abschnitte für mich. Aber das, was für mich ist, das muss ich auch wirken lassen. Und ich brauche auch Gott die Bibel nicht zu erklären. Die Bibel muss zu mir sprechen und ich nicht zur Bibel. Nochmal, ich brauche Gott sein Wort nicht zu erklären. Er will es mir erklären. Und ich brauche ihm auch nicht zu sagen, was er damit meint. Ich muss fragen, was meinst du für mich damit? Das ist das Problem. Und es gibt sehr viele gute Prediger, die können wirklich das Wort erklären, auslegen. Aber dann habe ich manchmal so den Eindruck, so richtig verinnerlicht haben die das nicht. Da ist nichts Persönliches. Das ist einfach nur Geschichtserklärung. Die könnten auch eine Seite aus dem Duden erklären, mit allen Zusammenhängen, mit allem, was da drin steht. Ich glaube, es kommt auf das Persönliche an. Und das merken andere Leute, wenn man dann mit ihnen redet. Vor Jahren habe ich mir alles picobello auf. Ich habe nur die Bibelstellen abgeschrieben, dass ich nicht hier drin alles blättern muss. Und so ein paar Verse, also diese Sprüche, dass ich die nicht durcheinander werfe. Früher habe ich mir alles picobello aufgeschrieben, was ich sagen wollte. Und dann nochmal gelesen und nochmal korrigiert und nochmal Sätze um, dass das auch wirklich alles passt. Ja, das war viel Arbeit. Das hat mir auch viel, habe ich auch viel bei gelernt. Aber mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr. Weil das war auswendig gelernt, aufgeschrieben. Das war nicht ich. Das war zum Teil von anderen abgeschrieben. Wenn ich dann hier was gesagt hätte, hätte ich immer ein Sternchen hinten dran machen müssen. Ja, sonst wäre das ja gefälscht. Aber wie kommt man denn zu so etwas, indem ich mich damit beschäftige? Und ein David hat sich damit beschäftigt. Und als es dann so weit war, in den Kampf zu ziehen, was hatte er denn da? Selbst Saul lacht ihn aus und sagt, du bist doch noch ein Kind. Die Rüstung, da stehst du ja drin wie so eine Vogelscheuche. Die passt dir ja noch nicht mal. Ja? Und das ist schon die kleinste Nummer, die wir hier im Regal haben. So ungefähr, nee, der Saul war schon ein Hühnerkopf größer wie die anderen. Dem sein hat ihm garantiert nicht gepasst, weil vorne steht, David war zierlich, klein, rothaarig und schön von Aussicht. Das steht im 16. Kapitel. Könnt ihr alles nachlesen. Er hatte keine Rüstung. Und wir würden jetzt sagen, da müssten wir doch mindestens schon mal so ein Überlebenstraining gemacht haben. Wir müssten doch schon mal mindestens eine Waffenrüstung haben. Man müsste Theologieunterricht, Ausbildung haben oder man müsste mal wenigstens eine Rhetorikschulung haben oder irgendetwas. Nimm doch einfach das, was Gott dir gegeben hat. Der David hatte einen Kieselstein, das war nichts. Das war überhaupt nichts, vom Wert her null. Die Rüstung vom Goliath, die war Tausende wert, Goldhelm, keine Ahnung, Bronzespitze. Der hatte einen Kieselstein. Nimm einfach das, was Gott dir gegeben hat und warte nicht auf das, was du noch kriegst. Warte nicht auf das, was du noch bekommst. Du hast genug. Gott hat dir genau so viel gegeben, wie du brauchst. Und wenn du mehr brauchst, gibt er dir mehr. Aber warte nicht darauf. Das Leben besteht nicht aus Warten. Und ich habe auch jahrelang gewartet, dass irgendwas passiert. Es passiert nichts. Du kannst warten, bis der Deckel über dir zugeschraubt wird. Es passiert nichts. Du musst das wollen. Ich will. Und wenn du, das ist eigentlich der Satz, den Gott am liebsten mag. Ich will deinen Willen tun. Und wenn er dir dann Sachen aufs Herz legt, dann sie auch tun. Das war unmöglich, ein David gegen diesen Riesen, der so ausgebildet war. Ein ausgebildeter Kämpfer, der schon Hunderte erschlagen hatte, der schon bis den Knien ins Blut gestanden hatte. Und er hatte mal einen Löwe und einen Bär. Na gut, ist natürlich auch schon was. Ich hatte jetzt so ein Meter neben mir ein Löwe beim Auto. Ich hätte nur die Scheibe runter machen können, hätte ich ihm die Mähne streicheln können. Aber ich habe das Fenster zugelassen. Ja, es ist schon ein Tier mit Muskeln und Kraft und so weiter. Da fiel mir auch David ein, mein lieber Freund. Aber die war ein bisschen kleiner, glaube ich, damals in Judäa. Also Löwe ist schon... Wenn der das Maul aufmacht, der hat zwar nur gegähnt, aber so einen Zahn vom Löwen, den kannst du schon so in einer Hand packen haben. Müsst du schon die große Zange holen, dann Zahn hat schon Schwierigkeiten. Da hatte der aber geübt. Und vor allen Dingen hat der nicht nur da gesessen, wie ich eben schon gesagt hatte, sondern der hatte auch mit der Schleuder geübt. Der Schuss saß. Ja? Also darf man auch üben. Aber man muss es auch umsetzen. Man muss es auch tun. Wisst ihr, wir hängen so oft in der Vergangenheit fest. Und wenn der David in der Vergangenheit festgehangen hätte, dann wäre das alles nichts geworden. Dann wäre er wieder zurückgegangen zu seinen Schafen. Wir haben so viel Zusprüche. In der Bibel steht so viel Mutmachendes. Und da steht drin, auf meine Seele, jetzt auf, jetzt. Den Befehl muss ich ihr geben. Ich darf nicht warten, bis Gott mich irgendwann aufzieht. Der ist aufgezogen bis hinten hin. Der hat sogar den Schlüssel schon gehen gelassen. Aber wir müssen anfangen zu hüpfen. Das ist das Problem. Und man kann nicht alt genug dafür sein. Man kann nicht erfahren genug dafür sein. Das schafft man sowieso nicht. Aber dann, im richtigen Moment, einfach anfangen. Und einfach das tun. Ich habe hier aufgeschrieben, doch erst wenn du an dem vorbeigehst, was gestern war, wirst du erkennen, dass du weiter gehst als nur bis in die Gegenwart. Ist verstanden? Doch erst, wenn du an dem vorübergehst, was gestern war, wenn du die Vergangenheit hinter dir lässt, egal was da war, wirst du erkennen, dass du weiter gehst als nur bis in die Gegenwart. Weitergehen bis als in die Gegenwart ist in die Zukunft gehen. Ja? Du wirst nicht hier stehen bleiben. Das wird nicht dein Ende sein. Aber du musst anfangen zu gehen. Ich möchte euch einfach Mut machen. Wenn du nur einen Kieselstein hast, dann geh. Du brauchst das nicht. Du brauchst keine Ausbildung. Wenn Gott auf deiner Seite ist, wird dir nichts geschehen. Und auch wenn die anderen alle sagen, was willst du denn hier? Du hast doch hier überhaupt nichts verloren. lass dich nicht beirren. Die anderen sagen, geh doch wieder zurück zu den paar Schafen. Du kannst das nicht. Lass dich nicht beirren. Ich weiß nicht, warum. Aber das ist ein Prinzip Gottes. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin nur ein ganz einfacher Handwerker. Und ich habe mich immer gefragt, wir haben Professor der Theologie gehabt. Wir haben Doktor der Theologie gehabt. Wir haben Doktor der Theologie gehabt. Wir haben Leute gehabt, die Theologie studiert haben. Wie ein Gunk zum Beispiel. Oder wie ein Stefan Holthaus. So Leute, die ihr kennt. Und dann haben die mich gefragt, kannst du uns die Andacht halten? Dann habe ich immer gedacht, hä, ihr habt das doch alles studiert. Ihr seid alles Genies eigentlich. Hier, Andi Wenzel. Ja? Leute, die wirklich super von der Kanzel gehen. Dann fragen die mich, kleinen Hanselmann, kannst du uns eine Andacht halten? Und ich habe dann mal geguckt, in den Jahren haben die eigentlich nie eine gehalten und ich habe die meisten gehalten. Und da frage ich mich, warum? Ich hatte doch nur so einen kleinen Kieselstein. Ja. Ich habe da oft gestanden und habe geschwitzt und die Knie haben gezittert. Was sagst du solchen Experten? Aber die einfachen Dinge, ich glaube, die sind die wichtigsten. Aufstehen und gehen und dieses Selbstbewusstsein haben. Gott ist auf meiner Seite. Mir kann nichts passieren. Mir kann kein Sturm was anhaben. Mir kann niemand etwas. Das sind Geschwister, die schlagen dir voll ins Gesicht, weil du irgendetwas gesagt hast oder weil sie dir irgendetwas nicht zutrauen oder weil sie irgendetwas meinen, sie müssten darüber bestimmen. Nimm diesen kleinen Kieselstein und geh. Du wirst viel bewegen. Eliab, so ein Bär, so ein Krieger, der ging nicht zu Goliath, ja? Aber hat diese große Schnauze, was willst du denn hier? Und wenn David nicht gegangen wäre, was wäre mit dem Volk Israel passiert? Hätten sie ja wahrscheinlich diese Schlacht verloren. Ich möchte euch Mut machen, kleine Dinge einfach in die Hand zu nehmen, keine Angst zu haben. Und vor allen Dingen Dinge verinnerlichen. Die müssen innen drin sitzen und nicht außen als Abwehrschild um uns herum aufgebaut werden. Ich kann so viele Bibelverse nehmen, wo ich andere abwehre, wenn der irgendwas zu mir sagt, ja, in der Bibel steht, das darf man nicht. Ja, in der Bibel steht, aber das soll man so machen. Und in der Bibel steht, alles in Ordnung. Die Bibel ist lebendig und voll. Aber wenn sie zu mir spricht und mir sagt, wo mein Weg ist und wo ich gehen soll, dann soll ich das auch umsetzen. Ich wünschte euch allen ein unheimliches Selbstbewusstsein, dass ihr euch wirklich bewusst seid, wer ihr seid und dass ihr bewusst darauf achtet, dass Gott das in der Hand hat, auch im Berufsleben. Im Arbeitsleben, in der Schule, überall. Nicht nur hier in dieser einen Stunde. Das ist einfach, hier mal fromm zu sein und alles, das auch wirklich mit Leben zu füllen. Aber dafür muss es ein Teil meiner Person sein und nicht nur ein Kleid, was ich mal anziehe und dann wieder ausziehe, wenn ich gehe. Und deswegen muss ich mich mit Dingen beschäftigen und das ist wirklich ein Kampf, weil mein normaler Mensch Dinge ab und zu überhaupt nicht will und auch nicht versteht und auch dagegen rebelliert, weil Dinge manchmal unmöglich sind. Aber wenn ich mich nicht auf Gott einlasse, werde ich auch keine Wunder erleben. Und wenn ich mich auf ihn einlasse, werde ich Wunder erleben. Jeden Tag. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort so lebendig ist und dass es uns zeigt, wie du mit Menschen umgehst, aber auch wie Menschen reagieren, wie sie Kraft aus dir schöpfen, wie du ganz einfache Männer stark machst, nur weil sie auf dich vertrauen. Schenk uns auch dieses Selbstbewusstsein in dir, dass wir uns zwar bewusst sind, dass wir selbst nichts können, aber auf der anderen Seite wissen, dass du alles kannst. Danke, dass wir dich haben als unseren Herrn, als unseren Heiland. Gib uns doch den Mut in unserem Leben, dass wir dir noch mehr Raum einräumen in unserem Leben, dass du noch mehr uns durchdringst und noch mehr Besitz ergreifst von uns, dass wir diese alten menschlichen Strukturen doch weiter nach hinten drängen. Ganz ablegen werden wir sie nie können, wird immer irgendwo ein Kampf sein, aber wir wissen, dass du stärker bist, wenn wir es einfach nur zulassen. Danke für diese Stunde, für alles, was du Gutes für uns bereitet hast, und ich möchte dich bitten für diese Woche, dass du uns doch Gelegenheit gibst, über dich, über dein Wort nachzudenken, jeder ganz persönlich, und es dann auch persönlich anwenden, was du für jeden bereithältst. Diesen kleinen Kieselstein wirklich nehmen und damit einen Sieg erringen. Danke, dass du uns lieb hast und dass du immer bei uns bist. Amen.